HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich sitze heute am Tisch mit Matthias Frei, Pianist, Komponist, Veranstalter, Weltmusiker, Welteneroberer, Entdecker. Weltmusiker steht zumindest auf der Homepage, Matthias Frei.
Ja, es ist ja keine wirkliche Berufsbezeichnung oder dass man sagt, das definiert eindeutig, was man macht. Ich empfinde mich ja vielleicht eher als Weltentdecker auf der musikalischen Ebene oder nicht nur auf der musikalischen Ebene. Und spiele sehr gerne mit Musikern aus anderen Kontinenten, Kulturkreisen zusammen und entwickle gemeinsam was Neues.
Also wir reden über den Entdecker. Seit über 3 Jahrzehnten ist der Wiesbadener Pianist Matthias Frei unterwegs zwischen Jazz und anderen Musiken dieser Welt. Seit über 3 Jahrzehnten spielt er gern solo, mit eigenen Formationen, mit Musikern, die er immer wieder gern trifft, mit Musikern, die er kennenlernt irgendwo auf dieser Welt und mit denen er Momentaufnahmen macht. Das Wort Weltmusik ist ja gerne etwas überstrapaziert, aber es trifft dann doch zu, im wahrsten Sinn des Wortes zumindest. Welche Welten haben Sie denn immer wieder mit und durch die Musik erschlossen?
Man könnte das natürlich auf Länder oder Kontinente beziehen. Es ist aber auch immer auf einer sehr tollen Ebene auch eine Entdeckung quasi der anderen Menschen. Und es ist also jetzt nicht nur eine musikalische Beziehung, die wir eingehen, wenn ich mit Musikern aus Indien spiele oder aus Taiwan oder aus der Mongolei, sondern es ist auch immer der Mensch, der dahinter steht. Also mir ist es lieber, sozusagen den Menschen auch zu spüren, als sozusagen man trifft sich nur kurz, spielt zusammen und geht dann wieder seines Weges,
also sich auszutauschen. Ist es dann auch wichtig für Sie, denn das Land zu kennen, wo der herkommt?
Das schaffe ich leider nicht alles bis jetzt zumindest.
Also die mongolische Steppe zum Beispiel.
Da war ich jetzt noch nicht, aber das sollte noch passieren. Klar, das wäre bestimmt natürlich noch was anderes, wenn man jetzt alle Länder auch kennen würde von den Musikern, mit denen man zusammenspielt. Bei einigen klappt es ja und funktioniert. Aber man erfährt natürlich auch sehr viel, wenn man die Möglichkeit hat und die Zeit hat, dann auch mit dem Musiker zusammen zu arbeiten über einen längeren Zeitraum. Erfährt man natürlich ganz viel über das Land und die Leute.
Wir reden ja nicht nur über die Musik hier im Doppelkopf, sondern über das, was Musik möglich macht, auslöst. Also wir reden auch über Lebensgefühl, Lebensinhalt, vielleicht auch ein bisschen über Lebensunterhalt, denn auch als Musiker Klar. muss man ja leben. Geht das von der Kunst leben?
Toi, toi, toi. Es geht jetzt seit über 30 Jahren und es geht sehr gut. Also jetzt nicht unbedingt, was das Finanzielle sozusagen betrifft, sondern einfach, weil sich immer wieder neue Möglichkeiten ergeben. Also es ist jetzt, ich vergleiche das vielleicht manchmal so mit Rockmusikern, Status Quo, die spielen irgendwie immer noch die Lieder, die sie vor 40 Jahren mal gemacht haben.
Drei Akkorde.
Ja, von mir ist auch 4, aber und ich habe das Glück gehabt, dass also immer wieder neue Sachen passiert sind, neue Konstellationen sich ergeben haben, neue Begegnungen. Und von daher muss ich also nicht quasi immer das Alte immer wieder neu aufkochen, um Geld zu verdienen, sondern habe das Glück eigentlich immer wieder Sachen neu zu entdecken und dass das dann trotzdem funktioniert, damit auch der Lebensunterhalt irgendwie gesichert ist.
Angefangen hat es, als Matthias Frei sich als Kind das Pianospielen selbst beigebracht hat. Stand es da einfach rum und rief, Matthias, komm, ich zeig dir, wie
Nein,
es geht?
Nein, es war eigentlich klassisch. Es war, wie war das? Ich hatte irgendwie die Heilige Kommunion empfangen mit 9 und dann sagten meine Eltern, jetzt ist er ja gewohnt, einmal die Woche irgendwo hinzugehen. Und da der Großvater Dirigent war, den ich aber nicht mehr erlebt habe, der ist vorher schon gestorben, war dann die Idee jetzt, der Junge könnte jetzt ja mal Klavier spielen gehen. Und dann wurde halt ein Klavier gemietet und das stand da und ich musste dann ins Wiesbadener Konservatorium und ich war zu klein, also selbst den Stuhl, den man hochkurbeln konnte, war immer noch zu niedrig. Ich musste da mit so einem Oma-Kissen inkariert dann hinlaufen, damit ich irgendwie an die Tasten kam. Also und es war alles sehr peinlich und Fräulein Klemm, meine Klavierlehrerin, war glaube ich auch nicht so begeistert von mir. Und in gewisser Weise hatte ich das Glück, dass meine Eltern nach einem Jahr gesagt haben, okay, lass gut sein, das scheint nichts für dich zu sein. Aber das Klavier stand noch im Zimmer. Und vielleicht auch gut, dass das Klavier in einem Zimmer stand, was jetzt nicht Wohnzimmer war, sondern so im Nebenraum. Das heißt, ich konnte da also einfach immer hingehen und rumklimpern und habe mir dann das Klavierspielen eigentlich selbst beigebracht, dadurch, dass ich mir selbst Lieder ausgedacht habe, weil ich ja nichts nachspielen konnte. Das heißt, ich habe mir Töne gesucht, die zusammenpassen. Und so fing das an.
Heute können Sie aber Noten.
Ja, ja.
Als Komponist kommt man nicht dran vorbei. Die ersten Kompositionen kamen dann auch relativ schnell. Also die Musik war im Grunde im Kopf, aber die hat sich nicht so rausgedrängt. Die hat dann so ein kleines Schlupfloch gefunden und auf einmal war es da.
Genau. Und also es war ja vorher überhaupt bei Instrument überhaupt kein Thema für mich. Durch dieses Klavier, was rumstand, habe ich dann Zugang bekommen und halt sehr schnell für mich die Erfahrung gemacht, dass ich mich dadurch ausdrücken kann.
Heißt das denn, dass diese normale Musikerziehung vielleicht auch nicht unbedingt was ist? Also, dass man Kindern mehr Freiraum geben sollte?
Ja, ich tue mich schwer, da jetzt so ein Rezept zu geben, weil ich denke, es gibt also viele Künstler, die durch wirklich ganz in einem normalen oder auch strengen Unterricht ihren Zugang zur Musik finden und das auch sehr virtuos und gut ausleben. Aber es ist wie auch in der Schule für Kinder. Für manche funktioniert das gut, für manche, die können einfach mit Frontalunterricht nichts anfangen und die gehen dann unter. Und ich hatte das Glück, dass einfach zwar die offizielle Seite untergegangen ist, aber inoffiziell ich eine Nische gefunden habe, wo ich für mich arbeiten konnte.
Und dann kam noch die Hammond-Orgel dazu.
Ja, das war dann ein großer...
Das ist Spaß dann, oder?
Ja. Ich habe ja dann früh angefangen, auch mit eigenen Bands. Die erste hatte ich mit 12, die hieß dann bezeichnenderweise The Blind Devils, das war ein super Name. Und da gab es dann erstmal so eine Filicorda-Orgel, so eine ganz kleine, mickrige. Und später dann konnte ich meine Eltern dazu bewegen, mir eine Hammond-Orgel zu kaufen. Und dann ging es eigentlich los in Richtung, noch nicht Profitum, aber es wurde immer ernsthafter mit der Musik.
Was sollte das für Musik sein? War das damals Rock, Pop oder war das dann doch der intellektuelle Jazz oder was?
Nee, am Anfang war das in Anführungsstrichen so intellektueller Rock, könnte man sagen. Also was ich damals toll fand, war King Crimson, Gentle Giant, Colosseum tauchte dann auf. Und wir hatten auch damals schon, das zieht sich ja so ein bisschen durch mein Leben, durch eigentlich eine verrückte Besetzung. Wir hatten also Schlagzeug, die Orgel, noch eine zweite Orgel und einen Querflötisten. Also irgendwas, was eigentlich jetzt auch nicht wie eine Rockband, ob es ja wie eine Rockband klingt oder so. Und damit haben wir angefangen.
Welche Perspektive gab es damals? War das einfach Spaß oder haben Sie sich überlegt, da mache ich mehr draus?
Das war erstmal einfach Spaß. Das war wirklich das Ausleben können, auch dieses Gruppengefühl. Man hat also dann ja wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, viermal die Woche geprobt und sich auch privat getroffen und dauernd zusammengehangen und was gemacht. Das war erstmal viel Spaß. Aber klar, im Laufe der Jahre und mit weiteren Bands, die entstanden sind, gab es schon die Perspektive, ich könnte ja eigentlich vielleicht auch Musiker werden.
War das ein Traum oder war das eine Realität?
Erstmal ein Traum, zumal meine Eltern mich zwar sehr unterstützt haben, aber es gab immer sozusagen das Bild des Großvaters, der Dirigent war und der aber dann irgendwie 1925 witzigerweise der Fahrer vom Grafen von Nassau wurde, weil er einfach als Dirigent keinen Job hat. Und deswegen war das Bild der brotlosen Kunst sozusagen schon vorgezeichnet.
Die armen Künstler gibt es tatsächlich.
Ja, ja, klar.
Dann gibt es ein Goethe-Institut, das holt die armen Künstler raus.
Ja. Na gut, das war ja dann ein paar Jahre später. Das war dann mit der Formation Freitibold Tierfelder Lang. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich, also mit Klavier, Cello, zwei Perkussionisten. Ich würde mal sagen, das war so der Anfang der Weltmusikgeschichte bei mir, wenn wir diesen Begriff nehmen wollen.
Wie kam das überhaupt dazu, diese ungewöhnlichen Instrumentierungen umzusetzen? Waren die Musiker greifbar oder?
Die waren greifbar und es waren letztendlich zufällige Begegnungen. Also Wolfgang Thiepold, der ja hier beim HR Solo-Cellist gewesen ist, den habe ich bei einer Produktion kennengelernt. Da war er für Klaus Schulze zugange. Ich bin auch in das Studio, weil ich dann später Aufnahmen da hatte und so haben wir uns kennengelernt. Und die Perkussionisten kannte ich durch Bands, durch Konzerte, wo man dann sieht, in der Band spielt ein guter Perkussionist und so bastelt man das zusammen.
Ne? War aber dann doch so die Musikerwelt, in der Sie damals dann doch schon gelebt haben.
Ja, klar.
Also da begegnet man sich und macht dann doch in Musik.
Ja, das war Hauptthema. Also es hat sich alles auch darum gedreht.
Von dieser ersten CD haben wir ein Stück mitgebracht.
Okay.
Das ist Anfang der 80er Jahre und damit sind Sie dann um die Welt gereist sozusagen. Oder
ja, also das hat dann plötzlich so einen Anschub gegeben, dass viele Leute auf mich aufmerksam waren. Ja.
Und das Goethe-Institut hat da viel dafür getan.
Ja. Thank you.
Kolibri von Matthias Frey vom Album Frey, Tibold Tierfelder. Sie hören den Doppelkopf hier in HR2 Kultur mit Daniela Baumeister und Matthias Frey, Pianist, Komponist und Entdecker im engsten und weitesten Sinne des Wortes. Das war ja für Anfang der 80er Jahre ziemlich schräge Musik, oder?
Ja, es war schon sehr ungewöhnlich, was aber offensichtlich in die Zeit gepasst hat, weil dadurch wirklich sehr viele darauf aufmerksam geworden sind. Also die Platte war ja quasi selbst produziert, die erste, die wir gemacht hatten. Und ich habe die noch selbst zur Post gebracht und verschickt, habe mir Adressen besorgt von Rundfunkleuten und Festivalleuten. Und da ich kein Geld hatte für diese Schallplattenversandtaschen, die es damals gab, habe ich mir alte Kartons besorgt, die auseinandergenommen, da wieder neu zusammengeklebt. Und wahrscheinlich war es letztendlich auch diese Verpackung, dass diese LPs erstmal aufgefallen sind. Ja, und dann kamen ganz schnell danach Anrufe hier vom Uli Olshausen, vom HR, der irgendwie gedacht hat, wieso, der Typ ist irgendwie 23 und macht so eine Musik und was soll das überhaupt und das will ich auf dem Jazzfestival haben und ebenso auch für die Berliner Jazztage. Und so sind wir quasi das Bild wäre so von der Garage auf die Jazzbühnen in Deutschland gekommen.
Das heißt, es war damals schon so ein ganz eigenes Segment.
Ja,
ein eigener Klang, eigene Melodien, eigenes...
Eine eigene Herangehensweise auch. Und zu sagen jetzt nicht, wir wollen jetzt Bass, Schlagzeug, Gitarre und so diese Besetzung, sondern was passiert denn, wenn eigentlich eine klassische Besetzung Cello, Klavier mit Perkussion zusammentrifft?
War das überhaupt wichtig, ob das Jazz hieß oder klassische Musik oder dann vielleicht auch Weltmusik? Das gab es ja damals noch nicht den Begriff, aber wie man das genannt hat?
Das war erstmal überhaupt nicht wichtig. Also wichtig war uns damals, dass wir einfach das Sachen ausprobieren konnten. Das war ja wirklich viel, dass wir geprobt haben, Themen eingebracht haben, gesagt, okay, wie können wir das für diese Besetzung machen und wie man das dann hinterher nennt, das war eigentlich egal. Das war kein Thema.
Wie hat es das übrige Leben geprägt? Das klingt alles sehr ungewöhnlich, aber es klingt auch so, dass alles möglich ist, wenn man ja vielleicht in den richtigen Fluss gerät oder...
Ja, alles möglich wahrscheinlich nicht, aber also sozusagen die andere Seite ist ja die, ich habe ja sehr erfolglos 12 Semester studiert, ohne einen einzigen Schein zu machen, hier in Frankfurt. Und das war Musik, also Lehramt, Realschule, Musik und Geschichte und Deutsch. Habe keinen Schein gemacht, bin auch nie da gewesen, weil ich dann immer vorher abgebogen bin in Musikgeschäfte und habe dann irgendwas rumprobiert. Also wahrscheinlich meine Eltern haben die Krise gekriegt. Und das war dann ganz lustig, weil dann irgendwie der Wolfgang Sandhan, der später der Feuilletonchef von der FAZ wurde, der war Professor da im Institut, der hatte mich dann irgendwann als Gastreferenten eingeladen. Und hinterher habe ich gesagt, ich bin eigentlich hier auch eingeschrieben und bin eigentlich Student und hat da ziemlich gestutzt. Und also diese Karriere quasi in der Uni oder so habe ich halt nicht gemacht.
Hätten Sie sich das vorstellen können, in der Schule zu stehen und den Kids beizubringen, man muss nicht dem Lehrer zuhören, man muss das Klavier nur in den Abstellraum stellen und selber probieren?
Manchen hätte ich das vielleicht wirklich auch empfehlen können, weil ich denke, wie gesagt, es gibt einfach unterschiedliche Wege, wie man auf den Weg kommt.
Ja. Und man kann über Musik ja auch eine ganze Menge andere Dinge ansprechen. Egal, ob das jetzt in der Schule ist oder später auch. Also Musik, nennen wir es jetzt nicht Jazz oder Weltmusik.
Ja, ist egal.
Aber Filmmusik, wie Sie heute auch machen, wie prägt das denn, dass man eben Dinge auch bewegen kann, die jetzt keine musikalischen Dinge sind, also indem man Bilder vertont oder indem man Geschichten erzählt musikalisch.
Also bis hin zur Programmmusik, wo man ja sagen kann, da wird wirklich detailliert eine Geschichte beschrieben. Ja, ich habe so, ich denke mal schon das Glück gehabt, sozusagen viele verschiedene Sachen machen zu können, machen zu dürfen. Und bin, wie man so schön sagt, an vieles wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also wo es irgendwas auf mich zukam und ich gedacht habe, okay, ich probiere das jetzt mal aus, ich mache das jetzt mal. Also meine erste Filmmusik entstand dadurch, dass der damalige Chef von der Musikredaktion Fernsehspiel und Film vom ZDF, der hatte Platten von mir und rief mich irgendwann an und sagt, wir haben hier einen Stoff und da könnte ich mir so eine Musik sehr gut vorstellen. Und ich habe einfach gesagt, ja klar, mache ich. Hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Und so ist meine erste Filmmusik entstanden.
Wie funktioniert das denn dann? Muss man sich den Film angucken und hat man dann die Musik im Kopf? Oder denkt man sich zum Thema erstmal eine Musik aus und guckt dann, ob die auf die Bilder passt?
Ja, es ist unterschiedlich. Also bei den meisten Spielfilmen, die ich mache, habe ich das Glück, sage ich mal, ich bekomme dann das Drehbuch schon. Das heißt, also ich kann das erstmal lesen. Und das ist, wie man ein Buch liest, man hat eigene Bilder im Kopf. Und daraufhin entwickle ich sozusagen schon mal die ersten thematischen Ideen, überlegt mal, welche Klangfarben da passen könnten. Gut, irgendwann kommt dann der Rohschnitt, da wird es dann richtig gedreht, wo es dann oft eine Überraschung gibt, weil der eigene Film im Kopf halt nichts mit dem zu tun hat, wie es dann gedreht wurde. Und das heißt, dann entstehen nochmal neue Musiken, zum Teil für bestimmte Szenen, um das umzusetzen. Und in der letzten Phase arbeite ich ja dann bildsynchron, das heißt also, ich habe den Film und mache die Musik synchron zu dem Film.
Wenn man guckt, was für Filmmusiken Sie schon gemacht haben, da geht's also vom Tatort bis zum Tsunami oder vom Sport am Montag bis zum einem Film über Klimawechsel und Extrawetter. Mhm. Welche Bilder verlangen welche Töne?
Kann man auch nicht eindeutig sagen. Also es gibt ja sozusagen die Möglichkeit zu sagen, ich mache musikalisch das, was im Bild schon passiert. Ja, also was weiß ich, wenn Sturm tost, kann ich eine stürmische Musik machen. Und man kann aber auch sagen, okay, also man kann diese Brutalität vielleicht, die jetzt zum Beispiel bei so einer Dokumentation im Bild zu sehen ist, an so einen Kontrapunkt setzen und macht da was ganz Ruhiges, Zerbrechliches dazu.
Und wenn das ein Thema ist, was Sie dann persönlich auch betrifft?
Ja klar, also die eigene Emotion zu einem Thema, also besonders jetzt bei Spielfilmen oder sowas, wenn es gute Filme sind und die Figuren gut gezeichnet sind, dann klar, entdeckt man sich teilweise selbst vielleicht in Figuren oder denkt, was ist das für eine Situation, tragisch, wie setzt man das um? Also das spielt schon eine Rolle, klar.
Führt dieser eigene Bezug zu den Storys auch dazu, dass man sich für die Story mehr interessiert oder mehr einsetzt? Also nochmal zurück zu diesen Naturdokumentationen, die Sie vertont haben zum Beispiel. Mhm. Also dass man sich einfach auch mit Natur anders auseinandersetzt oder?
Klar, ja. Also ich mache ja sozusagen keine Fließbandarbeit. Also ich mache zwar relativ viel Filmmusik, aber es ist nur ein Teil meiner Arbeit. Und das hat für mich den Vorteil, dass ich jetzt nicht quasi jeden Morgen um 9 ins Studio gehe und sage, okay, heute mache ich die Dokumentation, dann mache ich morgen irgendwie für die Serie 2 Filme und dann am nächsten Tag das. Sondern das sind auch immer Projekte, also ähnlich wie auch die rein musikalischen Projekte. Und dann, klar, setzt man sich mit dem Thema schon auseinander. Und das spielt dann auch, also das spielt auch dann zurück ins eigene Leben.
Wie ist das dann ganz konkret?
Klar, es gibt meinetwegen bei Dokumentationen Inhalte, wo man sagt, okay, aha, so funktioniert das in der Welt oder so funktioniert das in der Natur. Und dann guckt man bei sich selbst zu Hause, wie ist das denn da? Ist das da ähnlich oder finde ich das da wieder? Bei Spielfilmen gibt es das auch, dass man sieht, also da ist irgendwie ein Verhältnis zwischen zwei Personen. Was ist da dran gut oder was ist da dran erschreckend? Oder was ist auch das, wo man sich selbst erkennen denkt? So ein Mist habe ich ja vielleicht auch schon mal gebaut oder so. Und dann denken, wenn man es dann mal so sieht und dann auch quasi ja oft sieht, weil man halt die Filmmusik dafür macht, dann hat das auf jeden Fall Rückwirkung.
Wir reden über die verschiedenen Projekte und die verschiedenen Entdeckungen und auch die verschiedenen Dinge, die das Leben ausmachen oder aufs Leben auch wieder irgendwie zurückkommen. Zum Beispiel eben auch die vielen Projekte mit diesen vielen Musikern aus China, aus dem Nahen Osten, aus dem Orient oder
der Mongolei.
Der Mongolei. Sind da die Musiker das Wichtigste oder ist da auch wieder das Projekt?
Glücklicherweise beides.
Der Auslöser.
Es ist beides. Zum einen bin ich natürlich glücklich, dass ich diese Möglichkeit habe, Musiker einzuladen, um gemeinsam musikalisch zu arbeiten. Also jetzt nicht nur für ein Konzert, sondern auch zu sagen, okay, wir sitzen 2 Wochen zusammen und erarbeiten ein Programm. Und das ist dann der große Vorteil ist, dass es dadurch natürlich auch eine menschliche Begegnung gibt. Also man geht jetzt nicht nur irgendwie, was weiß ich, 8 Stunden proben und danach geht jeder in sein Hotel, sondern die wohnen ja dann auch bei mir und so. Und dann ist das eine sehr, auch sehr stark menschlich geprägte Begegnung.
Sind dann diese politischen Themen der aktuellen Weltlage genauso Thema wie Musik? Also ist diese Musik oder dieses Projekt dann auch eine Art von Völkerverständigung? Redet man da über Religion?
Klar.
Redet ihr über Politik? Ja. Redet ihr über...
Ja, auf jeden Fall. Das taucht ja alles auf. Also wenn man einfach 24 Stunden am Tag zusammen ist und das über mehrere Tage oder Wochen, dann ist natürlich das alles Thema. Und jetzt zum Beispiel jetzt die Situation in Ägypten, wo ich ja auch jetzt schon oft zu Konzerten war, auch hier viel mit ägyptischen Musikern zusammenspiele, das ist neben der musikalischen Arbeit natürlich auch immer Thema beim Frühstücken, beim Mittagessen, beim gemeinsamen Kochen oder so.
Und wie sind die drauf?
Gut. Ja, und es relativiert auch quasi immer so, ich finde das als positiv, so die eigene Situation, wenn man sagt, okay, also die Bedingungen in dem und dem Land sind also schon sehr schwer. Und dort als Künstler zu überleben oder als Mensch zu überleben, ist ja in manchen Ländern auch gar nicht so einfach. Da merkt man schon, dass man ziemlich im Speck lebt.
Mhm. Reisen bildet heißt es ja so neudeutsch. Mhm. Ist es anders, die Erfahrung im Land zu machen, wenn Sie da hinfahren oder wenn die Musiker hierher kommen und man mit ihnen hier arbeitet?
Klar ist es anders. Also es ist was anderes, ob Sie irgendwie mit 15 Millionen Menschen zusammen durch Kairo laufen bei 45 Grad und da ist Thema Umweltverschmutzung. Also kann man vergessen. Und dann passiert trotzdem, so ist es vielleicht eine ganz schöne Geschichte, ich habe das vor einem Jahr gemacht, da haben wir ein Konzert gegeben in einem Kloster mitten in Kairo, was auf einem kleinen Hügel liegt. Und dieses Kloster ist aber in Garbage City. Und Garbage City ist der Ortsteil von Kairo, wo offiziell heißt es die größte Recyclinganlage der Welt ist. Das heißt aber nichts anderes, dass ein Stadtteil mit dem ganzen Müll von Kairo zugekippt wird und die Menschen leben da drin. Also Müll ist vor den Häusern, in den Häusern, neben den Häusern, überall. Es stinkt fürchterlich und man muss durch diesen Stadtteil durch. Und der wird wirklich dann sortiert. Ja, Lebensmittelreste, Dosen, Plastik und so weiter, alles per Hand. Und dann mitten in diesem Garbage City gibt es dann ein großes Holztor, da fährt man durch und fährt so einen Berg hoch und ist in einem koptischen Kloster und da ist eine Höhlenkirche und da haben wir ein Konzert gegeben. Also das ist schon sehr verblüffend.
Warum tun Sie das?
Ja, warum tue ich das? Es ist vielleicht so ein bisschen dieses Entdeckertum auch. Mhm. Also es ist klar, es ist immer ein musikalischer Reiz dabei, also zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt mit dem koptischen Sänger, dem islamischen Sänger und ägyptischen Musikern in dieser Höhlenkirche sitze und wir gemeinsam ein Programm machen? Und es ist natürlich auch dieses sich überraschen lassen, in die Welt hinausgehen und Sachen erleben und Erfahrungen sammeln.
So kann es klingen bei Musiker ohne Grenzen, wenn Matthias Frey etwas komponiert und dann die Musiker zusammenholt.
Musiker ohne Grenzen, das war ein Projekt, was ich in 2008 das erste Mal gemacht habe. Das erste Mal, weil ich möchte das gerne wiederholen und hatte die Möglichkeit, 8 Musiker aus 6 Ländern und 3 Kontinenten für 3 Wochen auf den Apfelhof einzuladen. Wir haben dann zusammen gelebt, geprobt, gekocht, erzählt, Spaß gehabt, Ausflüge gemacht und auch viele ernste Gespräche geführt und haben eine gemeinsame Musik entwickelt, die wir dann anschließend auf einer kleinen Tournee vorgestellt haben. Und was wir gleich hören werden, ist halt ein Stück Musik, was wir gemeinsam aufgenommen haben.
Und über den Apfelhof, wo das alles stattfindet, reden wir gleich hier im Doppelkopf in HR2 Kultur.
Thank you.
Musiker ohne Grenzen, ein Projekt aus dem Jahr 2008 von Matthias Frei, und der ist zu Gast im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Erfunden von Matthias Frei, umgesetzt auf dem Apfelhof, der liegt in Berbach hinter Limburg, und es ist ein kleines Paradies, ein ganz idyllischer Lebensraum, auf dem früher mal Apfelwein hergestellt wurde.
Genau. Ja, der Apfelhof ist für mich wirklich schon sehr besonderer Platz. Es ist wirklich Lebens- und Arbeitsraum, Familienraum, und hat einfach tolle Bedingungen. Er liegt halt ganz alleine, er liegt sonnig. Es gibt sehr viel Platz, sowohl in Gebäuden als auch an Wiese und Apfelbäumen. Und der heißt Apfelhof, weil dort mal eine aus der Postmann-Familie ein Pomologe dort Apfelbäume gepflanzt hat und Versaftungsseminare und Bücher über Apfelversaftung geschrieben hat.
Nochmal, um auf die Musiker zurückzukommen, wenn die dann 3 Wochen da sind und sozusagen trainieren und üben und es gibt hier hinterher ein großes Konzert, dann sind sie ja wahrscheinlich auch so alles in einem. Babysitter, Hotelmanager, Caterer. Da muss man doch eine ganz, das klingt sehr idealistisch. Also das kann ihnen ja eigentlich keiner bezahlen.
Nee, das ist bestimmt auch Idealismus, und es macht auf der anderen Seite auch viel Spaß. Also es ist ja, man hat dadurch auch diese menschliche Begegnung, und klar, dann der eine braucht ein Pflaster und dann muss man irgendwie irgendwas einkaufen und dem ist eine Seite gerissen. Wo kriegt man jetzt eine Pferdekopfgeigenseite her?
In Berbach nicht so einfach.
In Berbach mit 5 Häusern geht das nicht so einfach. Aber es ist wirklich auch ganz, ganz viel Freude. Also es ist jetzt nicht, also ich habe nicht das Gefühl, ich opfere mich da irgendwie oder sowas, sondern es ist viel Freude.
Wir reden ja nicht nur über Musik, haben wir von Anfang an gesagt, sondern darüber, über Welten entdecken. Mhm. Es ist auch eine Art Weltentdeckung, wenn die Welt, die Musiker aus der Welt dann ins Café hinter Limburg kommen.
Ja, klar, das ist auf jeden Fall Entdeckung. Mhm. Das ist für mich natürlich Entdeckung, das ist für einen Apfelhof Entdeckung, weil es ist zwar ein privater Platz, aber auch so immer wieder Besuch kommt, oder es kommen Wanderer vorbeigelaufen, die sich dann wundern, warum sitzt jetzt einer mit einem Kanun im Garten.
Mit einem was?
Kanun, das ist ägyptische Zither oder arabische Zither. Und das sieht man jetzt nicht unbedingt viel in Berbach, dass dann jemand irgendwie unterm Apfelbaum sitzt, ein Ägypter, und Kanun spielt. Also von daher gibt es da auch immer Begegnungen und Entdeckungen für mich natürlich auch und für die Leute in der Gegend auch, weil wir gehen ja dann auch zusammen, was weiß ich, in Einkaufsladen einkaufen, und dann kommt da ein bunter Haufen aus Indern, Mongolen, Taiwanesen, und rennen an die Käsetheke und gucken, was könnte man denn jetzt hier mal futtern.
Und die Einheimischen finden das gut?
Ich denke mittlerweile schon sehr. Also ich glaube, das ist ganz schön, dadurch, dass ich Musik mache, die jetzt nicht unbedingt jeder dort mögen muss oder mögen wird oder sowas. Es ist aber so, dass einfach die Leute sehen, aha, der Frei, der macht da irgendwas und der hat wieder irgendwelchen Besuch da, und die sind wirklich sehr, sehr freundlich auch.
Braucht eine bestimmte Kunst eine bestimmte Umgebung, oder andersrum, warum eignet sich der Apfelhof so besonders gut für diese Weltenentdeckungen und Begegnungen?
Ja, er eignet sich gut vielleicht aus 2 Gründen. Das ist zum einen, weil es ist ein großer Platz mit viel Freiräumen, mit viel Platz, dass jeder sowohl für sich alleine sein kann, aber auch in der Gemeinschaft sein kann. Was ganz toll ist, wir haben einen riesig weiten Blick vom Apfelhof aus, wir können kilometerweit gucken, und das ist was ich immer sehr genieße und wirklich auch oft bewusst mache, dass ich einfach, ich nenne das immer das Sonnenplätzchen, mich da hinsetze und einfach in die Ferne gucken kann und einfach sagen, okay, also da hinten ist irgendwo der Horizont, das sind ein paar Kilometer, und wir haben Wolken oder wir haben Sonne oder Regen oder sonst wie, und das öffnet einfach.
Würde Ihre Musik anders klingen, wenn Sie woanders leben würden?
Ich denke schon. Also ich bin eigentlich sehr bewusst aufs Land gezogen. Ich bin ja eigentlich in Wiesbaden geboren und habe da auch bis 20 oder 21 gelebt. Und dann damals mit irgendwie Musik und auch gerade Vater geworden, jetzt aufs Land und Land-WG und also wirklich so mit VW-Bus, wie sich das gehört. Zum Schrecken damals der Bevölkerung kommt da so ein Langhaariger und die machen WG. Aber schon eine sehr bewusste Entscheidung. Also ich mag es sehr, in Städten zu sein, aber ich bin immer super froh, wenn ich wieder auf den Abflug fahren kann.
Spielt da auch eine gewisse Esoterik eine Rolle?
Klar, also ich denke, das, was einen umgibt und das, was einem entgegengebracht wird, das prägt natürlich schon sehr. Und auf dem Apfelhof gibt es einfach die Möglichkeit, viele Bedingungen zu schaffen und zu genießen, die einem in der Seele gut tun.
Räume mit runden Wänden?
Zum Beispiel, ja. Ja klar, also ich hatte die Möglichkeit, halt das Studio und einen Seminarraum zusätzlich noch neu zu bauen für den Apfelhof, dass es also eine Möglichkeit gibt für Konzerte, meinen Arbeitsplatz als Studio, wo es die Idee gab, warum eigentlich eckig. Und glücklicherweise haben auch die Ämter und Behörden mitgemacht und haben gesagt, ja, spinnt zwar ein bisschen, aber okay, dann soll der ruhig mal ein Studio bauen, was die Form eines Flügels hat und ein Seminarhaus, was die Form eines Eies hat.
Klingt das anders?
Das klingt anders, das fühlt sich auch anders an. Mhm. Also ein Raum, der jetzt nicht wie vielleicht hier im Studio, also hat halt die vier Ecken, rechter Winkel und so weiter, sondern es ist alles geschwungen und gebogen und man muss eigentlich sich da auch entdecken in diesem Raum, wenn man nicht sagen kann, okay, das und das ist da. Außerdem also stellt man dann hinterher auch fest, dass irgendwie Schränke man eigentlich gar nicht stellen kann, weil die Wände alle rot sind. Das war, wo wir jetzt nicht so dran gedacht hatten damals, aber okay.
Warum tut es Ihrer Seele gut?
Ich sag mal, weil es öffnet und nicht verhärtet. Also einfach dieses sich drauf einlassen auf eine sich verändernde Welt, weil die Welt verändert sich ja dauernd. Das ist ja nicht nur, was weiß ich, wirtschaftlich, kulturell, politisch und so weiter oder umweltmäßig. Und wenn man dann versuchen würde, ganz starr zu bleiben, zu sagen, also es muss so sein, das Leben muss so sein und nur wenn es so ist, ist es gut und alles, was neben rausgeht, ist sozusagen schlecht, macht mir Angst, dann engt man sich eigentlich sehr, sehr ein. Und so hat man die Möglichkeit, sich einfach mehr zu öffnen.
Entstanden ist auch ein neues Album, auf dem Apfelhof, Pan und die Mythologie.
Ja.
Ein Hirtengott auf dem Weg nach Arkadien. Es ist ein poetisches Wort- und Musikabenteuer und es ist so eine Art Klangerlebnis. Es ist jetzt nicht nur Musik, es ist nicht nur Poesie, es ist nicht nur Geschichten erzählen. Was ist es?
Mit dem Schauspieler Moritz Stöbel habe ich ja schon öfters zusammengearbeitet und dann gab es die Idee, also was über Natur zu machen, was für mich auch nahe liegt oder wo ich auch natürlich einen Bezug habe durch den Apfelhof und zu sagen, okay, es gibt ja in der Weltliteratur, also von Ovid bis Oscar Wilde oder jetzt in unserer heutigen Zeit immer wieder Texte, die sich mit dem Erleben in der Natur, mit der Zerstörung der Natur auch natürlich und auch mit Naturgeistern auseinandersetzen und einfach wirklich mal zu sagen, okay, also die letzten 2000 Jahre, wir haben natürlich nicht alles auf der CD, aber doch einige schöne Eckpunkte genommen und haben gesagt, wie setzen wir das jetzt auch noch musikalisch um? Also dass wirklich so ein Erlebnis wird, dass man sagen kann, ich lege mir die CD ein oder wir machen das ja auch als Konzerte und höre Hölderlin und bekomme eine Musik, die wirklich auch sehr nah beim Text ist. Also die jetzt nicht nur Hintergrundgeplätscher ist, sondern die wirklich sehr eng mit dem Text verwoben ist.
Also Pans versunkenes Paradies im eigenen realen Paradies entstanden sozusagen.
Ja, so ein bisschen könnte man das sagen, ja.
Und der Hölderlin kommt jetzt.
Selige Natur, ich weiß nicht, wie mir geschieht, wenn ich mein Auge erhebe vor deiner Schöne, aber alle Lust des Himmels ist in den Tränen, die ich weine vor dir, der Geliebte vor der Geliebten. Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn die zarte Welle der Luft mir um die Brust spielt. Verloren ins weite Blau blick ich oft hinauf an den Äther und hinein ins heilige Meer. Und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins Leben der Gottheit. Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit. Das ist der Himmel des Menschen. Eines zu sein mit allem, was lebt.
Hölderlins O selige Natur, vertont von Matthias Frey, Pans versunkenes Paradies, eine CD, die es seit ein paar Monaten gibt. Das ist also sozusagen neu.
Ja.
Der Doppelkopf hier in HR2 Kultur mit Daniela Baumeister und Matthias Frey. Ist das jetzt eine CD? Ist das ein Hörbuch? Ist das Musik? Ist das Gedichtrezitation? Was ist das denn?
Ich hoffe, alles zusammen. Also es ist jetzt nicht quasi ein gesprochener Text, der mit Musik irgendwie unterlegt wird oder so, sondern es ist wirklich Musik, die sehr dicht beim Text ist, die wirklich für diesen Text geschrieben und gestaltet ist. Und von daher, glaube ich, kann sowohl ein Musikliebhaber als auch ein Literaturliebhaber was damit anfangen.
Wie wichtig sind solche Entdeckungen für Sie, wenn Sie sowas ausprobieren, was Neues? Also wir reden jetzt ja heute nicht nur über Musik mit Matthias Frey, sondern vor allem über das Leben, das sich eben auch öffnen kann, wenn die Musik da ist oder durch die Musik anders, größer, anspruchsvoller, aufregender oder vielleicht auch entspannter wird. Und Musik, die man auch nicht unbedingt nur selber macht, sondern die auch mit anderen entsteht. Also was entdecken Sie darin?
Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also sogar auch mit diesem Literaturprogramm machen wir es so, wenn wir das live aufführen, dass ich nicht die Musik spiele, die auf der CD ist und auch der Moritz öfters neue Texte dazu nimmt und dann ist es wirklich so, wir gehen auf die Bühne und wissen eigentlich nicht genau, was passiert und lassen uns sozusagen in dem Moment leiten und das ist super spannend, weil manchmal zieht er auch einen Text davor, den ich noch gar nicht kenne und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt zu diesem Text, also man muss selbst einfach sehr wach sein, sehr zuhören, das macht es spannend. Also man spult nicht einfach ein Programm ab, sondern man ist in einem sehr intensiven Dialog. Also man muss sich natürlich sehr konzentrieren. Aber das ist jetzt nicht nur Arbeit, sondern es ist auch eine riesige Freude, das dann zu machen, zu sehen, huch, das funktioniert zusammen, das geht und wir gehen dynamisch jetzt gemeinsam auf die Reise und das macht das Leben ganz schön.
Es macht das Leben vor allem vielfältig.
Genau.
Also bestimmt, haben Sie am Anfang gedacht, als Sie angefangen haben mit der Musik, dass Kreativität einen in so viele verschiedene Ecken führen kann, wenn man sie lässt? Nein. Haben Sie auch manchmal Angst davor gehabt, sich führen zu lassen?
Ja, das glaube ich schon. Aber ich habe als Jugendlicher, als das mit der Musik anfing, habe ich nicht gedacht, dass das so vielfältig sein kann. Also ich hatte eher so das Bild, also quasi das Komponisten, der sitzt in seinem Kämmerlein und schreibt dort bei Kerzenlicht vor sich hin, hört nachts plötzlich irgendwelche Melodien, springt aus dem Bett, schreibt das auf und gibt dann die Notenblätter ab und geht dann einkaufen. Und dass das also so vielfältig und so spannend ist, dadurch, dass ich viele Sachen machen kann und viel den Kontakt suche mit Menschen, mit Künstlern, ja, das hätte ich damals nicht gedacht, dass das also wirklich so auch herausfordernd ist, natürlich auf der anderen Seite.
Nun hat sich ja auch das Business ziemlich verändert. CDs werden nicht mehr so viel gekauft. Mhm. Im Radio wird Musik nicht mehr so viel gespielt. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass der Lebensraum ja auch irgendwie bezahlt werden muss. Ja. Und dass es trotzdem immer irgendwie funktioniert. Mhm. Macht das im Kopf freier?
Ich denke schon, das macht freier. Also einfach, dass sozusagen das Leben bisher so verlaufen ist, dass es irgendwie immer funktioniert hat. Und immer wenn sozusagen eine Sache weniger wurde, also es gab eine Zeit, wo Konzerte irgendwie schwieriger wurden auszumachen, wo plötzlich das mit der Filmmusik einen größeren Schwerpunkt bekommen hat. Und wenn es da Pausen gibt, was da genauso vorkommt, passiert wieder mit der Musik, mit Konzerten wieder mehr. Und mittlerweile ist da schon so ein Vertrauen da, muss ich sagen, dass ich sage, okay, das wird schon, auch wenn ich nicht weiß, was Anfang nächsten Jahres passieren wird, da wird schon irgendwas passieren.
Ist das auch sowas, man macht eine Tür mal kurz zu und zwei andere gehen von alleine wieder auf?
Ja, das auch, klar.
Sie sind ja auch Veranstalter geworden.
Ja, Veranstalter ist vielleicht
auf
dem Apfelhof bin ich Veranstalter geworden, ja. Na gut, das liegt halt daran, dass der Hof so für mich toll und passend ist und dass es die Möglichkeit auch von Konzerten gibt. Und das fing an mit befreundeten Künstlern, mit Musikern, mit denen ich zusammengespielt habe. Ich gesagt, wir können was zusammen machen oder ihr macht auch mit einem eigenen Projekt ein Konzert hier. Und das Tolle ist, obwohl das ja am Ende der Welt liegt, der Apfelhof, und quasi nur über einen Feldweg zu erreichen ist, kommen da die Leute hin. Der kleine Rahmen, den es dort gibt, der so für 50 bis 100 Leute, oder wenn wir was Open Air machen, dann auch für 200 geht, der füllt sich und das ist natürlich ganz, ganz, ganz schön.
Warum wollen Sie den Leuten das zeigen? Was ist es? Also das ist es dieses Gefühl, dass Kunst, dass Musik, dass Kultur einfach auch, Sie haben vorhin gesagt, das tut der Seele gut, das einfach nochmal neue Dimensionen öffnet und dass jeder selber auch vielleicht was Neues entdecken kann?
Klar, also ich meine, vielleicht ist es zum einen so, dass, also ich fühle mich ja reich beschenkt letztendlich vom Leben, so wie das bisher gelaufen ist. Und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so der Anspruch zu sagen, also ich möchte das gerne auch teilen. Also ich will jetzt irgendwie nicht derjenige sein, der viel Geld hat und in seiner Villa wohnt und vorne abschließt und sagt, jetzt habe ich meinen privaten Reichtum und das war's, sondern will das eigentlich schon teilen und auch öffnen. Und diese Möglichkeit zu haben, ist schon mal sehr toll. Und das, was ich an Feedback bekomme von den Leuten, die zu Konzerten kommen, ist ja auch so. Ich meine, die sitzen mitten in der Natur dann in einem, was weiß ich, ellipsenartigen Raum und hören, weiß ich, einer indischen Sängerin zu. In einem Rahmen, den man natürlich überhaupt nicht erwarten würde und wo man auch denken würde, das kann eigentlich hier in der letzten Ecke nicht funktionieren, aber es funktioniert.
Und Sie sitzen am nächsten Tag nicht über Noten, sondern über Abrechnung?
Über Abrechnung oder ganz profan am Abspülen von Gläsern, weil dann ist man dann auch gleichzeitig ja Hausmeister als Veranstalter und muss dann irgendwie vielleicht Bühne wieder abbauen oder Betten abziehen und so weiter.
Aber das ist schon ungewöhnlich, das alles selber zu machen.
Ja, ich mache es ja auch jetzt nicht alles selber oder doch eigentlich schon, aber ich mache es nicht alleine. Also es ist, dadurch meine Kinder mittlerweile erwachsen sind, die aber auch mit auf den Apfelhof gezogen sind. Es gibt Enkelkinder, also wir sind so ein Mehrgenerationenhof geworden und erfreulicherweise packen da alle mit an und helfen damit.
Immer noch mit langen Haaren. Also man nennt es heute anders. Früher hieß es Kommune, heute heißt es Mehrgenerationenhaus.
Ja klar, ich meine, wenn da jemand über die Wiese läuft und sagt, Opa, kann ich mal ins Studio, dann merkt man schon, dass es mehrere Generationen sind.
Aber Opa kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber es hört sich eigentlich dann doch ganz toll an.
Wo sind Sie heute auf der Suche nach dem Ich, nach über 30 Jahren in dieser doch recht ungewöhnlichen Umgebung angekommen oder noch?
Nee, bestimmt nicht. Also ich bin auf dem Weg, ich mach mir keine Sorgen quasi. Jetzt darüber, wie, wo will ich jetzt genau hin und was passiert. Einfach weil meine Erfahrung ist, dass das Leben immer irgendwie plötzlich was präsentiert, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Das kann auch natürlich immer im Negativen sein und dann sind neue Verhältnisse und dann gibt das wie so eine Billardkugel einen Kick vielleicht in eine Richtung und dann rollt man weiter und von der Ich-Findung habe ich das Gefühl, ich bin einfach am Rollen, ein Rolling Stone, könnte man fast sagen.
Und der große Traum, gibt es den noch?
Der ist da in lauter kleinen Träumen. Also ich habe allerdings auch schon, glaube ich, als junger Mensch jetzt nicht so das Bild gehabt, ich will jetzt irgendwie Musikstar werden und
nicht mal das ganz große Konzert vor den
so vor 50.000 Leuten, Woodstock oder sonst irgendwas. Doch, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, gab es das schon als Idee, aber es war so, okay, also das müsste schon viel Glück sein und Zufall, dass das funktioniert. Und so sind wirklich einfach viele, viele kleine Träume, die sich verbunden haben, die so ein Geflecht ergeben haben, wo ich einfach sehr glücklich sein kann.
Was kommt ganz konkret?
Ja, vielleicht nochmal als Bezug zu Musiker ohne Grenzen von 2008 gibt es jetzt aktuell eine etwas kleinere Besetzung, die in Zusammenarbeit hier mit der Kultur in der Fabrik in Frankfurt passiert ist. Wir werden Ende November nach China reisen für Konzerte und es wurde ein kleines Ensemble gemeinsam zusammengestellt, 4 Musiker, die zwar alle Bezug zu Frankfurt haben, aber bis auf mich, der zwar auch jetzt nicht Frankfurter ist, aus anderen Ländern kommen. Damit wir auf diese Tournee gehen können, müssen wir natürlich ein Programm erarbeiten, speziell für diese Besetzung. Und das machen wir auf dem Apfelhof und werden dann auch wieder eine Probenphase haben und hinterher ein kleines Konzert, zumindest schon mal eine Art Vorpremiere auf dem Apfelhof machen. Was Filmmusik betrifft, bin ich momentan an der Musik für einen Film mit Senta Berger, mit einem eigentlich sehr ernsten Thema, was aber sehr, sehr gut umgesetzt ist, hat also was mit der deutschen Vergangenheit, jetzt nicht irgendwie Drittes Reich, sondern aus Raff-Zeiten zu tun. Also es hat viel Spaß gemacht, das dann Musik für zu machen.
Die letzte Musik führt uns auf die Seidenstraße. Waren Sie da schon mal?
Nicht wirklich, nee, auf der Seidenstraße noch nicht. War ja ein bisschen Orient und Nordafrika und auch in Südostasien, aber die Seidenstraße selbst bin ich jetzt nicht gereist, aber sie hat mich sehr fasziniert. Und deswegen gab es die Idee, eine CD zu machen mit dem Thema, also wo quasi Vorderorient bis in den asiatischen Raum sich musikalisch darstellen.
Silk Road heißt die CD. Matthias Frei, Komponist, Pianist, Entdecker hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Vielen Dank fürs Kommen. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Letzte Musik von Silk Road. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut.